Danke, Vater, für deine Gnade. Danke für die Zeit, die wir jetzt vor dir hatten. Vielen Dank, Herr, für deine schöne Gegenwart, dass wir vor dir sein dürfen, Herr, in der Gemeinschaft mit dir. Danke für dein Leben, Herr. Und ich bitte dich, dass du mich auch jetzt führst, Herr, dass du meine Worte lenkst, sodass es deine Worte sind, Herr, und dass dein Wille in allem geschieht. Und hab vielen Dank dafür, mein Gott. Amen. Also ihr könnt ruhig noch bevorrutschen. Hier vorne gibt es noch jede Menge freie Plätze, wenn ihr wollt. Müsst nicht ganz hinten hocken. Okay. Der Andreas hat mich schon vor einer ganzen Weile gefragt, ob ich heute predigen kann, weil er halt nicht da ist. Und vor vielleicht 2, 3 Wochen, ich weiß nicht genau, ist mir so ein Vers so ins Herz gerutscht, wo ich dachte, darüber müsste man eigentlich mal was sagen. Und ich war aber erst ein bisschen skeptisch. Aber es ist nicht weggegangen. Und deswegen reden wir da heute mal drüber. Und zwar steht da in Lukas 9, Vers 23. Also Lukas 9, Vers 23. Und dort sagt Jesus, zu allen aber sagt er, wenn jemand mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst und nehme täglich sein Kreuz auf und folge mir. Und ich denke, das haben wir schon ziemlich oft gehört. Aber ich habe mich sehr gefreut, dass es vorhin im Lobpreis kam und auch schon im Frühgebet in der Richtung ging. Und ich dachte, okay Gott, dann hast du irgendwas in der Richtung vor. Und wenn ich sowas habe, dann gucke ich immer mal ein bisschen ringsherum im Wort, was noch so davor und danach steht, damit man manchmal den einen oder anderen Zusammenhang ein bisschen besser versteht. Und hier war es im Prinzip so, dass Jesus ins Boot gestiegen ist, auf die andere Seite zum See rübergefahren. Dort hat er den einen dämonisch Besessenen dort befreit, wo dann die ganzen Schweine in den See gerannt sind und ertrunken. Und daraufhin die Leute gesagt haben, geh mal wieder, das ist uns zu heiß hier. Und als Jesus dann zurückgekehrt ist, haben sie ihn mit Freude aufgenommen, weil der Mann, der befreit wurde, dort Zeugnis gegeben hat, was Gott an ihm Wunderbares getan hat. Und dann hat er die Tochter von Jairus dort wieder von den Toten auferweckt. Dort hat er die blutflüssige Frau geheilt. Und dann steht dort, rief er seine 12 Apostel und hat sie ausgesandt. Hat ihnen Vollmacht gegeben. Steht in Lukas 9, Vers 1. Kann man ruhig lesen. Und zwar steht da drin in Lukas 9. Dann rief er die 12 Apostel zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen sowie Krankheiten zu heilen. Dann beauftragte er sie, das Königreich Gottes zu verkündigen und Kranke zu heilen. Und dann hat er ihnen noch gesagt, wie sie es machen sollen. Und dann machen wir einen kleinen Sprung runter zu Vers 10 im Lukas 9. Und dort steht, als die Apostel zurückkehrten, erzählten sie ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Dann nahm er sie beiseite und entwich in eine Stadt, die Bethsaida heißt, um für sich allein zu sein. Und dort ist wieder die ganze Volksmenge hinterhergerannt. Das heißt, seine Jünger haben was Tolles erlebt, haben gesagt, hey Jesus, das hat funktioniert. Die Dämonen sind ausgefahren und das haben wir alles Tolles gemacht. Und er hat Jesus gesagt, super, los komm, wir ziehen uns mal zurück, wir müssen mal miteinander reden. Und die Volksmenge, die immer Jesus auf den Pirschen, also auf den Füßen war und hinterhergegangen ist, nach dem Motto, mal gucken, was so Schönes gibt, die hat festgestellt, oh, da will es verkrümeln, wo macht er denn hin? Wir gucken mal, was darüber? Nichts wie hinterher. Sind sie außen rum geflitzt und waren auch wieder dort. Aber Jesus war nicht am Boden zerstört, oh, sind die schon wieder da, sondern er hat es ja gewusst, deswegen kam er auf die Erde. Und was hat er gemacht? Er hat sie geheilt und dann und zu ihnen geredet. Und dann, als Abend geworden ist, hat er gesagt, so, jetzt brauchen die noch was zu essen. Nachdem die Jünger gesagt hatten, Jesus, du musst die endlich mal fortschicken. Und der hat Jesus gesagt, nee, die können wir nicht einfach fortschicken, die brauchen erstmal was zu futtern. Und dann hat er das Wunder getan, wo er aus den 5 Broten und 2 Fische die ganzen 5000 Leute versorgt hat. Wo ich das so gelesen habe, dachte ich noch, ist eigentlich cool von Jesus. Ne? Die waren an einer einsamen Stätte und die hatten ja selber nicht viel mit. Ne? Ich meine, es waren 12 Jünger mindestens und Jesus. Und die hatten noch 5 Brote und 2 Fische. Das heißt, für die hätte es ja auch nicht gereicht. Und dann hat Jesus die ganzen 5000 Leute gesättigt und dann hatten sie noch 12 Körbe voll zu futtern. Also konnten sie ruhig noch ein bisschen dort bleiben, hatten sie keinen Stress. Und, und jedenfalls hat Jesus dann angefangen, da wollte er mit seinen Jüngern mal reden. Ne? Und dann lesen wir in Vers 18, in Lukas 9, steht dort, und als er allein war und betete, waren nur die Jünger bei ihm. Da fragte Jesus sie, was sagt die Volksmenge, wer ich bin? Sie antworteten, die einen meinen Johannes, der Täufer, andere Elia, wieder andere, ein Prophet von früher sei auferstanden. Weiter fragte er sie, ihr aber, was sagt ihr, wer ich sei? Petrus antwortete, der Christus Gottes, also der Messias. Und jetzt macht Jesus einen Cut und dann sagt er, da warnte er sie und wies sie an, mit niemandem darüber zu sprechen und sagte, der Sohn des Menschen müsse viel leiden, von den Ältesten, Hohepriestern und Schriftgelehrten verworfen werden und er müsse getötet und am dritten Tag auferweckt werden. Und die Jünger haben es nie verstanden. Und jetzt denkst du vielleicht, na, wo ist denn da der Zusammenhang? Aber was mir wichtig war, bevor der Vers kommt, den ich vorhin vorgelesen habe, kommen wir gleich nochmal drauf, fragt Jesus seine Jünger, wer bin ich? Wisst ihr überhaupt, wem ihr hinterherlauft? Habt ihr eine Ahnung, wer ich bin? Bin ich einfach nur so ein toller Lehrer? Bin ich irgend so ein Prophet? Wer bin ich eigentlich? Ne? Und da hat der Petrus geantwortet, nee, du bist nicht irgendjemand. Du bist der verheißene Retter. Und darauf sagt Jesus zum Petrus, in einem anderen Evangelium steht es drin, ne? Super, mit meinen Worten mal gesagt. Das hat der Gott eingegeben. Und auf diese Erkenntnis, auf diese Gnade werde ich meine Gemeinde bauen. Das heißt, das ist der erste Start, dass wir Jesus erkennen. Ne? Und dann biegt er aber gleich ab und sagt, passt mal auf, da hat der Andreas schon ganz oft drüber geredet, ne? Ich bin nicht der König, den ihr erwartet, der große Chef, der hier herrschen wird über alles, sondern ich bin erstmal als Lamm da. Ne? Ich muss viel leiden und von den Ältesten und so weiter getötet werden. Und das haben die nicht verstanden. Und dann sagt Jesus, Vers 23, zu allen aber sagte er, wenn jemand mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf und folge mir. Und den Vers gehen wir einfach mal schön langsam durch. Und das Erste, was Jesus sagt, wenn jemand mir, also Jesus Christus, folgen will. Und das Wort, was da drin steht, heißt will. Das heißt, das ist eine freiwillige Entscheidung. Es wird niemand gezwungen. Wir dürfen uns entscheiden, Jesus nachzufolgen. Er sagt, kommt. Und wir dürfen sagen, ja Herr, ich möchte. Und dann gibt es in dem gleichen Satz eine Anforderung. Und die steht, und da steht, so verleugne er sich selbst. Das reden wir immer mal so schnell daher. Aber was bedeutet das eigentlich, sich selbst zu verleugnen? Das ist so eine Redewendung, so reden wir heute nicht. Ich denke, das schnellste Beispiel, was mir dafür kam, sind die Mamas. Ne? Wenn eine junge Frau irgendwann verheiratet ist und ihr erstes Kind kriegt, dann schaltet die um. Dann legt die ihr Leben komplett nieder, das ist völlig unwichtig, da geht es nur um das kleine Schätzel. Oder in der Tierwelt hat es Gott genauso gegeben. Ne? Da geht es nicht um die Mutter, sondern da geht es um den Nachwuchs. Und hier sagt Jesus, wenn du zu mir kommst, dann geht es nicht mehr um dich, sondern es geht um mich. Das heißt, das ist eigentlich auch das, was wir zum Musical gespielt haben. Du gibst deinen Chefposten ab und lässt mich auf deinen Chefposten sitzen. Ich werde dein Bestimmer. Mein Ich, also ich, Siegfried, ich sitze nicht mehr auf den Thron, sondern ich habe meinen Posten abgegeben und sage, Jesus, ich bin jetzt dein Nachfolger. Wo soll es lang gehen? Du sagst jetzt an, wo es lang geht. Und weil das aber nicht so einfach ist, steht hier interessanterweise, so verleugne er sich selbst und nehme täglich sein Kreuz auf und folge mir. Also nehme ist wieder eine aktive Entscheidung. Das heißt, wenn mir jemand anders was sagt, was ich machen soll, was mir aber nicht passt, dann habe ich innerlich so einen Gewissenskonflikt da in meinem Herzen. Und manchmal fällt einem das leichter, manchmal fällt einem das schwerer, die richtige Entscheidung zu treffen. Aber es ist nicht so, dass man sagt, ach super, das mache ich jetzt. Zumindest vom alten Menschen her. Aber Jesus sagt ja was Interessantes, und zwar, nehme täglich sein Kreuz auf und folge mir. Was bedeutet das eigentlich? Und da kommen wir an eine andere Stelle, und zwar 2. Korinther 5, Vers 15, erklärt das eigentlich schön. Und da steht was. Und zwar schreibt der Paulus hier über Jesus: Und für alle starb Jesus, damit die Lebenden nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie starb und auferweckt wurde. Muss man auch ein bisschen setzen lassen, ne? Das heißt, das ist ja das, wo Jesus dann Bezug drauf nimmt. Und der Paulus kann ja hier drüber schon so reden, weil Jesus gestorben ist. Wir bei uns ja jetzt auch so, ne? Das heißt, Jesus ist gestorben für alle. Ja, steht am Anfang. Und er starb für alle. Und dann, damit die Lebenden, also wir, nicht mehr für uns selbst leben, sondern für Jesus, der für sie starb und auferweckt wurde. Und die Auswirkungen, was das macht, das sehen wir dann in den nächsten paar Versen. Und zwar steht hier weiter drin: Daher sind wir von nun an mit niemand mehr nach dem Fleisch vertraut. Also wir kennen uns jetzt nicht mehr so wie früher, ne, wo wir mit meinen Worten mal gesagt Blödsinn gemacht haben, sondern selbst wenn wir auch Christus dem Fleisch nach gekannt haben, ja, ich habe da schon mal was gehört, so ein Jesus, der hat immer auf der Erde gelebt, der hat immer tolle Wunder gemacht und hat den Leuten geholfen, das finde ich toll. Ne, so nach dem Motto. So kennen wir Jesus nun nicht mehr, denn wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Ehemalige verging, siehe, es ist alles neu geworden. Das heißt, wenn wir zu Jesus kommen, dann macht er uns neu. Er gibt uns ein neues Herz und er ändert unseren Blick. Auf einmal sehen wir Dinge anders. Und dann steht hier als nächstes: Das alles aber ist aus Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt. Also unsere Schuld ist vergeben, weil Jesus für uns gestorben ist. Und dann sagt er, so wie mir vergeben wurde, so vergeb auch den anderen und gib das weiter. Das steht hier drin. Und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weiter unten steht dann, dass daher sind wir Gesandte für Christus. Den Vers haben wir auch schon ganz oft gehört. So als ob Gott durch uns reden würde, flehen wir für Christus. Lasst euch mit Gott versöhnen. Na? Das ist ein Vers, der mir dazu kam, zum Kreuz aufnehmen. Das heißt, ich gebe meine alten, oder das, was ich denke, was toll ist, was ich unbedingt machen muss, berede ich mit Jesus, weil er ist jetzt mein Chef. Und frage ihn, ist das richtig, was ich jetzt mache? Oder ist es nicht richtig? Oder eine andere ganz bekannte Stelle steht in Galater 2,20. Haben wir auch schon ganz, ganz oft gehört. Und hier steht drinnen: Zusammen mit Christus bin ich gekreuzigt. Ich lebe, doch nicht mehr ich, sondern in mir lebt Christus. Was ich aber von nun an im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben, dem des Sohnes Gottes, der mich liebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich lehne die Gnade Gottes nicht ab, denn wenn Gerechtigkeit durch das Gesetz käme, wäre ja Christus ohne Grund gestorben. Aber geht es eigentlich um den ersten Teil, ne? Nicht mehr ich lebe. Zusammen mit Christus bin ich gekreuzigt. Ne? Jesus hätte es nie gebraucht, aber er hat es für uns getan. Und er hat sich dem Willen seines Vaters untergeordnet. Und genau. Und eine andere Geschichte, die mir dazu, oder eine andere Bibelstelle, die mir dazu noch kam, war Römer. Habe ich bis jetzt nie so gesehen, aber dachte, ja, ist eigentlich interessant. Und zwar Römer 6, Vers 3 und 4. Und dort steht drin: Oder erkennt ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus getauft sind, in seinen Tod getauft wurden? Mit ihm zusammen wurden wir nun durch die Taufe in den Tod begraben, damit, ebenso wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt wurde, also auch wir in Neuheit des Lebens wandeln mögen. Das sind auch wieder ein paar interessante Worte dabei. Aber mir geht es darum, haben wir das eigentlich schon mal so gesehen? Also ich habe damals mal eine Entscheidung getroffen, habe gesagt, Herr, ich möchte weiter mit dir auf dem Weg und ich lasse mich deswegen taufen. Aber dass man das auch so sehen kann, beziehungsweise so eigentlich gemeint ist, das ist mir erst hier wieder so richtig lebendig geworden, wo ich dachte, das stimmt eigentlich. Manchmal reden wir zwar so drüber, wir sollen unser Kreuz aufnehmen und sollen uns entscheiden, richtig. Aber das eine ist ja das Tägliche, wo man sich entscheiden muss. Und das andere ist das Grundlegende, Jesus sich wieder nachfolgen. Ja? Und hier steht drin, kennen wir eigentlich auch, oder erkennt ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus getauft sind, in seinen Tod getauft wurden? Das heißt, ich habe meinen Posten abgegeben. Jesus, du bist jetzt mein Chef. Ich halte mich jetzt für gestorben. Und jetzt möchte ich mit dir zusammenleben. Bitte bestimm du mein Leben. Genau. Mir kommt da so noch ein anderes Beispiel. Wir haben auf Arbeit so verschiedene Maschinen und eine davon, die hat so, wie sagt man das so, zwei Achsen. Wie kann man das lernen? Das sind wie zwei Leute, die nebeneinander laufen. Der eine ist der Master und der andere ist der Slave. Also der eine ist der Chef und der andere ist der, der das machen muss. Das heißt, wenn man jetzt sagt, Maschine bewegt dich von hier nach da, dann gibt man eigentlich nur dem Master den Befehl. Und der Slave, also der hinterherläuft, der hat eigentlich nur den Befehl, folgt dem Master, egal wo der Master ist. Und da muss da immer ein bestimmter Abstand doch dann nur dazwischen sein, sonst bleibt das Ding stehen. Und ne, so ungefähr ist das bei uns. Das heißt, wir müssen immer schön dem Master hinterherflitzen. Dann klappt es. Wenn das Ding schief ist, dann bleibt es stehen und dann gibt es Crash. Das ist schlecht. Genau. Also gehen wir nochmal zurück zu Lukas. Und ich lese es nochmal vor. Also wenn jemand mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst. Nehme täglich sein Kreuz auf und folge mir. Und dann sagt Jesus, denn wer seine Seele retten will, wird sie verlieren. Das ist eigentlich auch ziemlich krass. Aber man kann das auch so auslegen, wer so leben will, wie er möchte, wird zum Schluss verloren gehen oder nicht in den Himmel kommen. Oder man könnte auch sagen, wenn ich der Boss bleibe, dann werde ich mein Leben verlieren, weil ich bin nicht gerecht vor Gott durch meine Taten. Wer aber seine Seele oder sein Leben meinetwegen verliert, der wird sie retten. Weil Jesus uns ja rettet. Und dann sagt Jesus, denn was nützt es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er sich selbst dabei umbringt oder seine Seele verwirkt? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel kommt. Das waren so die Anweisungen an seine Jünger, beziehungsweise an alle Leute, die da ringsrum standen. Und meistens ist es ja so, dass in der Bibel dann noch mehr Beispiele drin stehen und das dann noch ein bisschen weiter erklärt wird. Und wenn wir da mal zwei, drei Seiten weiterblättern, dann lesen wir in Lukas 14 eine ziemlich ähnliche Geschichte. Und zwar, da war mal wieder Sabbat. Also ich sage das jetzt mal so ein bisschen mit meinen Worten, weil dann kann man besser nachverfolgen. Also es war ein schöner Gottesdienst. Jesus hat ganz fein gepredigt. Die haben sich alle gefreut. Und der Pastor, der Oberpharisäer, hat gesagt, Jesus, du hast so toll gepredigt, du kommst jetzt mal zu mir nach Hause. Wir fordern mal zusammen, da können wir noch ein bisschen schön weiterreden. Und die ganzen anderen, ich sage es mal, die Ältesten und die ganzen Diener, die haben sich eigentlich gesagt, was, Jesus, kommt zu dir nach Hause? Nichts wie hinterher. Alle zack, 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 die ganzen Pharisäer sind mit zum Oberpharisäer geflitzt. Und jeder hat natürlich versucht, den besten Platz rauszukriegen, damit er ganz weit vorne bei Jesus sitzt, damit er auf alle Fälle was mitkriegt. Na? Und das hat sich Jesus so angeguckt. Und als Jesus dort angekommen ist, hat natürlich immer das gehört, dass Jesus zum Haus des Pharisäers geht und hat sich gedacht, ich bin krank, ich komme hier im Gottesdienst nicht dran, ich flitze lieber schnell mal dorthin, da treffe ich nämlich Jesus, vielleicht kann er mich ja dort gesund machen. Vielleicht haben sie ihn extra dorthin geschickt, weiß ich nicht. Jedenfalls war er dort. Und die anderen Pharisäer, die immer schön Dienst nach Vorschrift, alles korrekt gemacht haben, haben sich hier gedacht, was macht denn der hier? Den wollten wir eigentlich nicht hier haben. Aber Jesus hat ihn gesehen, hat seine Krankheit wahrgenommen, hat Barmherzigkeit im Herz gehabt und wollte ihn gesund machen. Aber hat sich gedacht, ich frage die erstmal. Und hat die Pharisäer gefragt, hey ihr Freunde, darf man eigentlich auch am Sabbat, wo man nicht arbeiten darf, den Menschen gesund machen? Da waren sie ganz ruhig. Beziehungsweise, genau, sie waren still. Daraufhin hat er nicht geheilt. Der Mann hat sich gefreut und die Pharisäer haben mit den Zähnen geknirscht. Das kann doch wohl nicht sein. Wir müssen doch den Sabbat halten, da können wir doch nicht solche Arbeit tun. Das geht doch nicht, da verstoßen wir doch gegen das Gesetz. Ne? Wie man manchmal so ist. Und dann hat Jesus gesagt, sag mal Leute, warum seid ihr so verkrampft? Arbeit am Sabbat ist nicht erlaubt, das ist schon richtig. Aber wenn dein kleines Kind hinfliegt, das hilft nicht, hilfst du dem nicht auch wieder hoch? Oder wenn dein Tier in den Brunnen fällt, lässt es dort liegen bis zum Montag und holst es erst am Montag wieder raus? Na, da haben sie gemerkt, okay, hast recht, ist in Ordnung. Also am Sabbat darf man Gutes tun. Und als Jesus ja beobachtet hat, wie schön sie ihre besten Plätze raussuchen, hat er sie darauf angesprochen. Und hat ein Gleichnis erzählt, weil er hat ja gerade die volle Aufmerksamkeit gehabt. Und hat gesagt, das kennen wir auch, wenn du von jemandem eingeladen wirst, dann setzt dich doch lieber mal hinten an. Wie zu den Geburtstagsfeiern, wenn eine lange Tafel hier ist, dann setzt man sich immer ganz unten hin und das erste vordere Drittel ist immer frei, da getraut sich immer gerne hinzusetzen. Ne? Weil wir wollen ja alle ganz demütig sein, alle ganz hinten sitzen, mal sehen. Ne? Muss ich so dran denken und innerlich schmunzeln. Bei denen war das aber anders. Die haben sich gedacht, die setzen sich lieber vorne hin, da kriegen sie was mit. Das machen wir auch manchmal so. Und jedenfalls hat dann Jesus gesagt, pass auf, wo du dich hinsetzt und setz dich lieber dorthin, wo es dir zusteht, nicht da, wo du dir denkst, das wäre so dein Platz, weil es kann passieren, es kommt jemand, dem der Platz wirklich gehört und dann musst du den nach hinten abtreten, das wäre nicht so gut für dich. Na? Also, wenn sozusagen der Eingeladene noch seine Brüder eingeladen hat, dann ist es wahrscheinlich so, dass die weiter vorne sitzen und du als Miteingeladener vielleicht ein bisschen weiter hinten oder wie auch immer, keine Ahnung. Zumindest, wenn es nach Rangordnung geht. Und deswegen hat Jesus dann gesagt, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. So, guck ich mal, schon ich das abgewichen bin. Genau. Und als ich darüber so nachgedacht habe, dachte ich, stimmt. Rein von der Übersetzung her steht bei mir in der Erklärung drin, für Gott, das kann man auch übersetzen als Platzzuweiser. Als der alles seinen Platz gibt, weil Gott hat ja eh alles geschaffen, hat sich bei allem was dabei gedacht. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt der Meinung bin, ich will mal lieber dort sein, ist Gott der Chef, der sagt, hier ist dein Platz, das habe ich mir überlegt, dass du das machst, weil das kannst du am besten. Ne? Und deswegen, ja genau, Punkt erstmal. Interessanterweise habe ich ja vorhin, jetzt schwenken wir mal kurz wieder zurück, ne, zu den Jüngern, die ausgesandt wurden damals, und wo Jesus das gesagt hat, wer mir nachfolgen will, nehmt sein Kreuz auf sich. Dazwischen haben die Jünger noch was gemacht. Als sie nämlich dort langgelaufen sind, haben die sich nämlich genauso wie die Pharisäer gestritten, wer ist der Größte. Und Jesus hat ein kleines Kind genommen, hat gesagt, hier, guck mal, so geht's los. Genau die gleiche Botschaft hat er eigentlich den Pharisäern gebracht. Und dann hat er noch gesagt, zu dem, der ihn eingeladen hat, wenn du schon mal Mahl gibst, dann lad doch mal die ein, die dir nichts zurückgeben können. Tu doch einfach mal was, ohne was dafür zurückzukriegen. Mach doch einfach mal was, ich sag mal mit meinen Worten, wo Gott sich drüber freut, ohne dass es in der Werbung steht. Oder ohne, dass es draußen in den Nachrichten kommt. Mach's doch einfach mal, mach doch jemand mal eine Freude. Lad die doch mal ein, die sonst nie eingeladen werden. Und du wirst Lohn im Himmel haben. Und er sagt hier zum Schluss, denn bei der Auferstehung der Gerechten wird es dir vergolten werden, wenn du also die Lahmen, die Krüppel und die Blinden einlädst. Ne? Heutzutage treffen wir weniger mit solchen Leuten zusammen, weil das bei uns ein bisschen noch anders ist, sage ich mal so. Aber trotzdem, denke ich, gibt es hier und da Gelegenheit, was zu machen. Aber das ist, geht nicht darum, dass man jetzt genau sowas macht, sondern es geht, denke ich, um die Art und Weise, wie man Sachen macht und warum man die macht. Mache ich was, damit alle Leute sehen, hey, guck mal, was der Tolles macht? Oder mache ich was, weil ich sage, nee, das ist gerade nicht in Ordnung. Ich bring's mal in Ordnung und gut und fertig. Du hast gesehen, ist erledigt. Na? Und wenn man sich die Geschichte dann so weiter durchliest, na, dann hat einer von den Pharisäern, der dort mit am Tisch war, hat, bei dem hat es wahrscheinlich Klick gemacht, und der hat zu Jesus gesagt, na, wenn du das so sagst mit deren Einladung, dann sagt er hier in Vers 15, glückselig oder soll sich freuen, wer im Königreich Gottes Brot essen wird. Also nach dem Motto, das wäre doch super, wenn wir im Himmel eingeladen sind. Na? Und da sagte Jesus zu ihm, und das passt jetzt nämlich zusammen mit dem Vers, den wir ganz am Anfang gelesen haben. Und deswegen lese ich das mal schön durch. Jesus antwortete ihm aber, ein Mann gab ein großes Mahl, also genau das, was jetzt der Pharisäer gemacht hat. Dann schickte er zur Stunde des Mahls seine Sklaven aus, um den Geladenen sagen zu lassen, kommt, alles ist fertig. Aber aus irgendwelchen Gründen begannen sich alle zu entschuldigen. Der Erste ließ ihm sagen, ich habe ein Feld gekauft, da kann ich jetzt nicht kommen. Das muss ich mir erstmal angucken, ob das jetzt so ist, wie es ist. Da müssen wir den Kaufvertrag ordentlich unterschreiben und das dauert ein bisschen. Und ich kann jetzt gerade nicht zum Essen kommen, das geht wirklich nicht. Das ist gerade in meinen Augen jetzt nicht so wichtig. Und der Knecht guckt ihn an und denkt, hä, du bist doch Freund von dem, der dich einlädt. Ihr habt das doch ausgemacht. Warum tust du dich jetzt mit dem Feld beschäftigen? Man könnte auch sagen, was weiß ich habe ein neues Auto gekauft, ich muss erstmal Probe fahren. Ich komme dann morgen mal vorbei. Oder was weiß ich was. Halte mich für entschuldigt. Sag zu meinem Freund, ich komme das nächste Mal wieder. Ein anderer sagte, ich will 5 Joch Rinder kaufen und gehe gerade, sie zu prüfen. Na, auch der hat eine Ausrede. Komischerweise. Weil es war bestimmt auch einer, der nicht gekannt hat und sich über die Einladung gefreut hat, weil der wusste ja schon Bescheid. Ne? Denn der König oder wer auch immer die hier eingeladen hat, der hat ja schon von vornherein gesagt, hey, es gibt demnächst mal ein großes Festmahl. Wollt ihr da alle kommen? Ja, wir kommen alle. Und dann, als es soweit war, heute ist gerade ein ganz schlechter Tag. Nee, also draußen regnet, da könnte ich nass werden. Ah, nee, da komme ich lieber nicht. Und außerdem, mein Gartenzaun ist kaputt, da muss ich mal 3 neue Latten anschrauben. Das ist jetzt ganz wichtig. Ne? Ich tue es mal bewusst so ein bisschen überspitzt darstellen. 5 Joch Rinder, also 10 solche Rinder waren bestimmt ein bisschen Geld damals, heutzutage auch. Okay, aber trotzdem. Und der Letzte hat gesagt, ich bin gerade in Flitterwochen, was interessiert mich denn jetzt das Fest von den Kollegen? Ich komme schon irgendwann mal wieder. So, und das hat der Sklave sein Chef berichtet. Und darauf, verständlicherweise, ist natürlich der Chef sauer, weil der hat jetzt vor 50 Leute geplant und es kam keiner. Das ganze Essen stand da, ne, wie die Mama so sagt, das Essen wird kalt, schon auf dem Teller. Und es kommt keiner, weil Spielen ist viel wichtiger, als zur Mama Essen kommen. Ne? Und jedenfalls, war gestern wieder so, na gut, jedenfalls, jedenfalls kam der Sklave dann zurück und berichtete das seinen Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sagte zu seinen Sklaven, geh schnell raus, auf die Plätze, die Gassen der Stadt, und führe, interessanterweise, die Armen, die Krüppel, die Blinden und die Lahmen rein. Also die, wo Jesus zuvor zu dem Pharisäer gesagt hat, lad die doch mal ein, die werden sonst nie eingeladen. Das heißt, der Hausherr, der wollte gerne ein Fest feiern, da wollte jemand eine Freude machen und der hatte alles vorbereitet. Aber seine eigentlichen Freunde hatten keine Lust mehr oder denen waren andere Sachen wichtig. Und dann war der Hausherr zornig und hat gesagt, okay, hat sich halt erledigt, dann feiere ich halt mein Fest mit anderen Leuten. Und dann berichteten ihm der Sklave, Herr, es ist geschehen, wie du gesagt hast, doch es ist noch Platz. Da sagte der Herr zu dem Sklaven, geh raus auf die Wege, Steinwälle und nötige sie, also dräng sie, komm doch endlich rein, damit mein Haus voll werde. Also der hatte ein Ziel gehabt, ich habe hier meine 50 Plätze, wenn die voll sind, dann wird's festgefeiert, egal wer kommt. Hauptsache sind 50 Leute da. Ich hatte mir zwar eigentlich 50 Freunde eingeladen, aber die 50 Freunde haben keine Lust. Die hatten andere Sachen, die waren ihnen wichtiger. aber ich werde mein Fest feiern mit 50 Leuten. Und dann sagt der Herr, denn ich sage euch, also Jesus sagt das zu den Pharisäern, von jenen Männern, die zuerst geladen waren, wird keiner mein Mahl essen. Und ich denke, so ein Vers haben wir auch schon ganz oft gelesen, aber lass dir mal in dein Herz reinsagen. Weißt du, was das bedeutet? Jesus hat mal zu den Jüngern das Gleichnis von den 10 Jungfrauen gesagt. Ne? Und die 5, die haben dann draußen geklopft. Und er hat gesagt, nö, Tür ist zu, hat sich erledigt. So sagt Jesus, keiner von den Männern, die eingeladen wurden, wird mein Mahl essen. Also die sind verloren, könnte man auch sagen. Das ist kein Spaß. Und ich denke, genau. Und Jesus sagt hier, wenn wir wieder unter Vor reingehen, in Kapitel 9, wenn jemand mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst und nehme täglich sein Kreuz auf und folge mir. Also es geht nicht um deinen Gartenzaun, es geht auch nicht um dein Feld, es geht auch nicht darum, dass du gerade schön gespielt hast. Du kannst das machen, ne? Weil der Hausherr hat gesagt, es wird demnächst ein Fest geben. Der hat nicht gesagt, wann. Der hat nur gesagt, demnächst wird es ein Fest geben. Und dann hat er seinen Knecht ausgeschickt, jetzt ist es soweit, jetzt musst du kommen. Das heißt, in dem Augenblick hatten die Leute eine Entscheidung zu treffen. Was mache ich jetzt? Spiele ich weiter? Tue ich mein Feld umstechen? Oder komme ich jetzt, weil ich gerufen bin? Und die Entscheidung müssen wir treffen in unserem Leben. Manchmal täglich, aber auf alle Fälle erstmal das erste Mal grundhaft. Und das ist, denke ich, die Frage, die Jesus heute an uns stellt. Ne, deswegen, der Ben hat es auch im Lobpreis gehabt, war genau die gleiche Frage. Willst du mir nachfolgen? Ne, und zum Frühgebet kam das Wort, dass hier ein Kreuz ist, ein helles. Und das ist der Wendepunkt in unserem Leben, weißt du? Wir dürfen bis zum Kreuz kommen und Jesus sagt, ich rette dich. Aber wenn es dann weitergeht, dann müssen wir uns entscheiden, was ist uns wichtiger. Wollen wir unseren Gartenzaun reparieren? Oder wollen wir sagen, ja, ich komme zu dir. Ich habe dir mal damals ein Versprechen gegeben. Ich habe mich taufen lassen und habe gesagt, ich will dir nachfolgen. Okay, jetzt hast du mich gerufen, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt muss ich antanzen. Jetzt muss ich kommen. Ne, das heißt nicht, dass wir jeden Tag irgendwie, ich sag mal, rund um die Uhr irgendwelches Zeug machen sollen. Darum geht es nicht. Sondern es gibt Zeitpunkte, wo der Herr dich in deinem Herzen ruft und wo du weißt, jetzt sollte ich das tun. Und dann, deswegen habe ich die Beispiele so vorgelesen, dann müssen wir uns richtig entscheiden. Dann müssen wir sagen, okay Gott, du hast mich gerufen, jetzt muss ich kommen. Jetzt geht es nicht darum, dass ich gerade eine schöne Zeit mache oder dass der Kaffee besonders gut schmeckt oder sonst irgendwas. Jetzt muss ich sagen, nee, jetzt ist das wichtiger, alles andere muss jetzt hinten dran bleiben. Weil es gibt irgendwann einen zu spät. Wann das ist, das liegt nicht in unserer Hand. Aber ich will bei dem Mahl dabei sein. Ich will das nicht verpassen. Und genau. Also in den Gleichnissen sieht man halt, dass den Leuten ihr Eigenleben, ne, ihr, das, was sie machen, viel wichtiger war, als das, was eigentlich Jesus mal versprochen haben. Ne? Und deswegen sagt der Jesus, wer mir nachfolgen will, also es ist immer noch eine freiwillige Entscheidung, ich kann das machen oder ich kann es lassen. Und dann sagt er die Bedingung, der verleugne sich selbst, also ich stehe hinten dran, ich nehme mein Kreuz täglich auf mich, das bedeutet, ich tue die Sachen, die mir vielleicht wichtig sind, kreuzigen und sagen, nee, jetzt ist gerade das Wichtige. Oder, das kann auch bedeuten, ich erlebe irgendwelche Sachen, die mir nicht gefallen oder die mir wehtun. Und dann bedeutet das Kreuz, ich muss mich entscheiden, auf welcher Seite gehe ich weiter. Gehe ich dort weiter, wo Jesus sich darüber freut, oder gehe ich da weiter, wo es, ich will das aber jetzt so. Das müssen wir uns entscheiden und das ist täglich. Und dann dürfen wir Jesus folgen und dann sehen wir an der Freude in unserem Herzen, ob wir nicht gefolgt sind oder nicht. Genau. Wenn wir ans Ende. Ach ja, hier sehen wir wieder so ein paar Leute. Richtig, wenn wir das Kapitel 9 von Lukas, noch ein bisschen weitergehen. Und zwar zu Vers 57. Da geht es auch wieder um die Nachfolge. Als Jesus auf den Weg ging, sagte jemand zu ihm, ich will dir folgen, wohin du auch gehst, Herr. Also so ein tolles Versprechen, wie wir alle mal gegeben haben. Herr, ich mache deinen Willen, alles super. Ne? Ich denke, das hat jeder von uns schon mal gemacht. Manchmal im Eifer des Gefechts, manchmal, weil es ein Kreuz war, manchmal, weil vielleicht ein Aufruf da war. Aber hier ist die Frage, stehst du dazu? Und Jesus gibt ihm eine Antwort und sagt, die Füchse haben Baue, die Vögel, die verstecken sich auch irgendwo, aber ich habe keinen Platz, wo ich mich hinlege. Also er sagt ihm, du kannst mir schon hinterherlaufen, aber ich kann dir nicht sagen, dass du in einem Haus schläfst. Ich kann dir nicht sagen, dass das so und so wird. Überlegst du gut. Und zu einem anderen sagt Jesus, folge mir. Der jedoch sagte, Herr, gestatte mir zuerst hinzugehen, um meinen Vater zu begraben. Muss auch mal sein. Wenn er halt gestorben ist, kann man nicht einfach so liegen lassen. Ne? Und da sagt Jesus eine ziemlich krasse Aussage. Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Königreich Gottes. Ich weiß nicht, wie groß damals so eine Beerdigungsfeier war. Keine Ahnung. Ne? Und dadurch kann ich das jetzt auch nicht so einschätzen. Aber es geht um die gleiche Grundsache, was ich vorhin gesagt habe. Ne? Oder wie ein anderer sagte, ich werde dir folgen, Herr. Aber gestatte mir zuerst, mich von denen in meinem Haus zu verabschieden. Ich meine, das ist ja, denke ich, ganz natürlich und normal, dass man sagt, so, ich will jetzt das und das machen, alles klar, macht's gut. Keine Ahnung, wie groß damals so ein Abschied war. Jesus hat das seinen Jüngern auch gesagt, ihr sollt niemand grüßen. Für uns ist Grüßen, hallo, und man geht weiter. Das ist, denke ich, okay. Für die war vielleicht Grüßen damals, man kehrt erstmal ein, man trinkt und isst mal was zusammen, das dauert 2-3 Stunden, und dann denkt man, es wird Abend, dann kannst du halt gleich bleiben. Das ist halt schlecht, da bist du abgelenkt. Dann machst du den Plan nicht. Und dann sagt Jesus zu ihm, zu dem, der gesagt hat, ich will dir folgen, und sagt, na, ich will mich aber erstmal verabschieden. Ne, da kommt so zu Jesus und sagt, Jesus, ich will dir folgen. Und er sagt, naja, aber ich muss schon erstmal die da hinten verabschieden. Und dann sagt Jesus, niemand, der seine Hand an den Pflug legt und nach hinten blickt, ist für das Königreich Gottes geeignet. Also man könnte auch sagen, niemand, der Auto fahren will und sich um den Rücksitz kümmert, kann dem Straßenverkehr teilnehmen. Weil da knallt es nämlich. Ne? Sind genau die gleichen Grundaussagen wie bei den anderen. So, jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Genau. Jetzt blättern wir wieder rüber zum Kapitel 14 von Lukas. Da sagt Jesus noch krassere Aussagen. Die muss man erstmal ein bisschen setzen lassen, weil die kann man, denke ich, auch ein bisschen, ich sag mal bewusst, falsch auslegen. Und zwar, am Ende von dem Beispiel, ne, habe ich ja vorhin gesagt, keinen der Männer wird das Mahl schmecken. Und dann geht es weiter. Als dann große oder viele Leute mit ihm umherliefen, wandte er sich um und sagte zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und nicht seinen Vater, seine Mutter, seine Frau, seine Kinder, seine Brüder, seine Schwestern und dazu noch seine eigene Seele hasst, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, kann nicht mein Jünger sein. An dieser Stelle habe ich mich lange gestoßen, weil da so ein, das so, ich sag mal, hart formuliert ist, dass man die alle hassen sollen. Und manchmal ist diese Sprache aber so. Und das, denke ich, muss man dann im Zusammenhang betrachten. Und das erklärt dann Jesus weiter. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuerst hin, um die Kosten zu berechnen, ob er auch genug Geld zur Ausführung hat. Sonst hat er den Grund gelegt, vermag aber nicht, den Bau zu vollenden. Und alle, die zuschauen, fangen an, ihn zu verlachen und sagen, dieser Mensch fängt an zu bauen und man kann es nicht vollenden. Ne? Oh, ich habe 100 Euro, super, damit kann ich schon meinen ersten Dreckcontainer entsorgen lassen. Ja, schwupp. Und dann steht das Grundstück da, nichts ist passiert. Oder welcher König geht in die Schlacht, um mit einem anderen zusammenzutreffen, der doppelt so viele Leute hat? Da muss man doch Kopf anschalten und sagen, nee, ich schicke meine paar Soldaten nicht hin, da sind die dann weg, sondern ich werde mal lieber mit dem verhandeln. Und so von diesen dieser Art und Weise, sagt Jesus, so kann nun keiner von euch mein Jünger sein, der sich nicht von all seinem Besitz trennt. Das heißt, auch hier ist wieder die Frage, was ist dir wichtiger? Überlege dir die Nachfolge und sag nicht voreilig zu Jesus, ja, ja, ich mach das schon. Und dann, wenn er dich ruft, so, jetzt ist mein Gast mal da, jetzt kommst du mal bitte. So war das aber nicht gemeint. Ne? Und danach, als Abschluss für diese ganzen Reden, sagt Jesus, Salz ist nun etwas Ausgezeichnetes. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll man es wieder würzen? Also wenn ich zu Gott erst Ja gesagt habe und dann sage, nee, dann ist das Salz, wo ich eigentlich gesagt habe, ja Herr, ich meine es ernst mit dir, ist dann so verwässert oder lau. Und dann sagt Jesus, na, was soll man mit denen dann noch machen? Es ist weder für das Land noch für Dünger verwertbar und man wirft es hinaus. Das ist genau das gleiche scharfe Wort, was er zu den Leuten sagt, die das Gastmahl nicht kriegen, beziehungsweise zu den jungen Frauen, die draußen vor der Tür stehen. Genau. Also ich denke, man sollte sich das gut überlegen und keine halben Sachen machen. Sondern wenn man einmal ernst zu Jesus sagt, ja, und ich denke, das hat jeder von uns, oder zumindest die meisten gemacht, denn ich denke, viele haben so eine Entscheidung schon mal zu Jesus gesagt, ja, Herr, ich meine es ernst. Aber es ist die Frage, stehst du noch dazu? Ist es denn noch genauso wichtig, wie damals, wo du gesagt hast, Herr, ich gebe dir alles hin? Und genau. Und wenn wir dazu vielleicht noch die Bilder von den Kindern mit in Erinnerung widerrufen, ne? Die haben ein Haus in Sturm gemalt. Ein Haus stand noch. Jesus hat drauf aufgepasst. Ist es dein Haus, was auf Grund steht, oder steht es wackelig? Und es wurde ein Herz gesehen, was schmutzig war. Vielleicht hast du Jesus das Versprechen gegeben und du weißt jetzt genau, da habe ich es nicht gemacht. Dort hätte ich das machen sollen, da wollte ich nicht. Dann entschuldige dich. Dann komm zu dem Kreuz, bitte Jesus um Vergebung und sag, Herr, es tut mir leid, dass ich gesagt habe, ich will dir nachfolgen, aber ich habe das und das gemacht. Dann bring es in Ordnung. Ja? Weil die Noemi hat gemalt, dass Jesus seine Braut holt. Das Fest wird stattfinden. Das geht nicht vorbei. Aber Jesus möchte, dass du mit dabei bist. Er hat dich mit eingeladen. Lass es nicht vorbeiziehen. Und es wurde auch ein Bild, dass ein Mädchen errettet wird. Ich würde das jetzt nicht unbedingt auf ein Mädchen festmachen, aber grundsätzlich, vielleicht bist du wackelig geworden. Vielleicht ist irgendwas in deinem Leben passiert, wo du denkst, ich weiß gar nicht mehr, ob ich in den Himmel komme. Dann komm, lass es nicht vorbeigehen. Heute ist der Tag, wo Jesus dich ruft und sagt, komm wieder, ich warte auf dich. Ich fasse dich an, wir hüpfen über die Mauer drüber und dann kommen wir wieder zu meinem Vater. Und es wurde auch die Taufe von Jesus gemalt. Ne? Das war der Start von seinem Dienst. Johannes hat zu Jesus gesagt, na, aber du kannst doch nicht taufen lassen, bei dir ist alles in Ordnung. Und Jesus hat gesagt, nee, mein Vater hat es so gesagt. Warum? Weil er für uns ein Vorbild sein wollte. Ne? Wir sollten unser Leben niederlegen, damit dann wir, wie das der Paulus geschrieben hat, mit seinen, sag ich mal, Worten, in Neuheit des Lebens, also unser altes Leben lassen wir hinter uns und sagen jetzt, Jesus, ab sofort möchte ich mit dir und für dich leben. Jetzt bestimmst du in meinem Leben. Und so hat Jesus sich taufen lassen und hat gesagt, so Vater, ich bin da. Du kannst mich jetzt hinführen, wo du mich hinhaben möchtest. Ich mache jetzt das, was dir wohlgefällig ist. Und da hat der Papa im Himmel gesagt, super, über dich freue ich mich. Und die Leute ringsum haben gedacht, hat es gedonnert? Ne? Und dann hat Jesus gesagt, nö, die Stimme ist wegen euch geschehen. Damit die wissen, er ist wirklich Gottes Sohn. Und er macht das, was der Vater sagt. Ne? Genau, also man könnte es auch, das habe ich am Anfang nicht gesagt, als Überschrift über meine Predigt geschrieben, bist du ein Jünger Jesu? Ich denke, vor der Predigt hätte jeder auf alle Fälle ja gesagt, aber nimm es nicht so leichtfertig. Entscheide dich und bleib bei deiner Entscheidung. Jesus ruft dich, er drängt dich nicht. Er sagt, wer mir nachfolgen will, Aber dann bleibe bei ihm und guck nicht zurück und denk, na, damals war alles vielleicht doch ein bisschen besser und ein bisschen einfacher. Sondern folge ihm. So wie Jesus Freude gemacht hat in der Art und Weise, wie er auf der Erde gelebt hat, weil er das gemacht hat, was es sein Papa von ihm möchte, so dürfen wir jetzt ihm Freude machen, indem wir sagen, okay, Herr, ich mache, was du willst. Und da freut er sich drüber. Und dürfen uns ihn hingeben und ihm nachfolgen. Genau. Und dann lass es einfach in dein Herz sacken. Aber geh nicht vorbei, sondern gib Jesus eine Antwort, wenn es dich getroffen hat oder wenn es dich betrifft. Es geht mir nicht darum, dass man einfach nur Ja sagt, weil es vielleicht alle machen oder weil es so erwartet wird. Dann lass es sein, dann geh lieber nach Hause und lass es sein. Aber wenn es dich in dein Herzen getroffen hat, dann gib Jesus eine Antwort. Überlegst dir und gib ihm eine Antwort, wie du dich entscheidest und bleibe bei deiner Entscheidung. Denn du willst ihm doch Freude machen. Ja, und Vater, so danke ich dir für deine Gnade. Und ich bitte dich ja, dass du jeden Einzelnen in sein Herzen das zeigst, ja, was dein Wille ist. Und dass du bewirkst, Herr, unter uns, was du möchtest. Herr, wir wollen dir gerne Freude machen, wollen dir nachfolgen. Wir wollen dir gerne dienen, so wie du möchtest, Herr, aber wir brauchen dich. Herr, wir können es nicht aus unserer Kraft. Aber wenn du uns führst und wenn du uns sagst, was wir tun sollen, Herr, dann hat es Frucht. Dann hat es Bestand in Ewigkeit. Vielen Dank dafür. Und Herr, so möchte ich auch bitten, dass du diesen Einzelnen nachgehst, Herr, dass du den Herzen zusprichst und dass du ja jeden hilfst, Herr, auf deinem rechten Weg weiterzugehen. Und ich bitte dich auch, dass du dein Wort versiegelst, Herr, dass du es beschützt, sodass der Feind nicht mobst, sondern dass es aufgeht, Herr, und Frucht bringt zu deiner Ehre. Denn du bist unser König, Jesus. Du bist unser Herr. Du bist unser Retter. Du bist gestorben, Herr, und hast uns unsere Schuld vergeben. Danke für deine Gnade. Ja, Amen erstmal. Und ich denke, vielleicht könnt ihr noch was Ruhiges einspielen. Und wem das hilft oder wer da möchte, und der vielleicht sagt, okay, Herr, ich meine es wirklich ernst und ich will das auch, dann kommt einfach nach vorne. Lass es nicht so, ja, und dann gehst du wieder nach Hause, sondern mach was, wo du dich dran erinnerst und wo du dann später, wenn du in so eine Situation kommst, zu Jesus sagen kannst, warte mal, ich bin damals vorgegangen, ich habe gesagt, Herr, ich möchte. Das hilft einem, die Entscheidung dann wieder festzumachen und dabei zu bleiben, wie man sich entschieden hat. Und das nicht sacken zu lassen und sagen, naja, jetzt ist mir gerade nicht so, ich mache das jetzt wieder anders.